Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioscope, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Caroline Bialon und Philipp Busche zum Thema Was ist anthroposophische Medizin? Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich bin Caroline Bialon und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Philipp Busche sprechen darf. Philipp ist Chefarzt der Inneren Medizin in der Klinik Alesheim, der ersten anthroposophischen Klinik, die es weltweit gab. Und er ist im Vorstand der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschlands und hat eine Ärzteausbildung entwickelt und leitet die seit mehreren Jahren, die Ärzten und jungen Ärzten helfen soll, die anthroposophische Medizin kennenzulernen. Und ich freue mich sehr, mit ihm heute über anthroposophische Medizin zu sprechen und zu erfahren, was da dahinter steckt. Hallo Philipp.
Ja, hallo und vielen Dank für die nette Einführung.
Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. Fällt dir noch was ein, was du ergänzen möchtest?
Also ich glaube, dass es ganz viele Mitgliederinnen und Mitglieder bei uns in der GID gibt, die jetzt sagen würden, es ist mittlerweile anthroposophische Ärztinnen und Ärzte in Deutschland.
Ja. Sehr gut.
Aber das ist eher formal. Aber es passt zu einem Inhalt, ja. Ist gut.
Ja, das stimmt. Habt ihr auch inzwischen mehr Ärztinnen unter euren in der Kollegschaft oder unter den Kolleginnen und Kollegen?
Ja, das ist natürlich unbedingt so. Ne? Die Medizin wird weiblich und das betrifft natürlich uns als Ärztegesellschaft genauso wie die Klinik. Ja, schön. Also damit kommen natürlich auch ganz viele Themen in den klinischen Alltag, die ganz schön sind, teilweise auch herausfordernd, aber die ich eigentlich schätze.
Ja. Sehr schön. Ja, magst du uns ein bisschen mitnehmen in diese Welt der anthroposophischen Medizin jetzt eben gerade aus diesem Blick, dass viele von uns ja irgendwie damit so Assoziationen haben, irgendwelche inneren Bilder von Waldorfschulen, von keine Ecken haben, von Impfdiskussionen, wobei ich auf die im Moment noch gar nicht so eingehen möchte, sondern wirklich so dieses überhaupt erstmal abholen, das Positivbild, was ist denn eigentlich anthroposophische Medizin und was macht sie aus?
Ja, also können wir gerne eintauchen. Vielleicht fange ich persönlich an, dass ich bin ja ganz normal ausgebildet, habe mein Studium gemacht, habe total gerne auch studiert und habe aber die anthroposophische Medizin schon im Studium kennengelernt, dann auch an einem anthroposophischen Haus gearbeitet, auch meinen Facharzt dann am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Und ich bin einfach total gerne Arzt. Und für mich bedeutet anthroposophische Medizin, ja, modern formuliert vielleicht immer Medizin plus. Und so lebt das hier auch in Alesheim. Also man muss, um anthroposophische Ärztin oder anthroposophischer Arzt zu sein, muss man ganz konventionell ausgebildet sein, studiert haben, approbiert. Das ist die Grundlage. Und das finde ich auch eine wichtige Grundlage, weil anthroposophische Medizin keine Alternativmedizin ist, sondern wirklich als Erweiterung oder man würde heute sagen komplementär gedacht wird, also als Ergänzung. Und damit macht sie das, was wir im Alltag tun, eigentlich zu einem integrativen Konzept. Und integrativ ist ganz vielschichtig. Bei uns in der Klinik bedeutet es, dass wir dass wir vor allen Dingen auch ein deutlich größeres Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten haben. Das ist wahrscheinlich das, und deswegen sage ich, ich fange privat an, was ich am meisten schätze, dass mein Werkzeugkoffer irgendwie groß ist oder immer größer wird. Und da ist in der anthroposophischen Medizin vieles, was mich inspiriert, was hilfreich ist. Das kann sein, dass die Pflegenden bei uns Teil des therapeutischen Teams sind, weil sie nicht nur die körperliche Versorgung machen oder Medikamente richten und geben, sondern auch, und das ist eine Säule der anthroposophischen Medizin, mit äußeren Anwendungen an den therapeutischen Prozessen mitarbeiten. Das heißt, sie machen Wickel, sie machen Einreibungen, sie arbeiten mit Bädern. Und das macht auf jeder Visite, die wir machen, einen deutlichen Unterschied, ob man quasi sich über die therapeutische Ebene im Prozess austauscht oder nur über die Patientinnenversorgung. Und da ist es ganz üblich, dass wir vorher, bevor wir das Zimmer betreten, eben kurz besprechen, okay, wie nehmt ihr die Patienten wahr, was war jetzt die letzte Zeit? Also wir uns gegenseitig updaten, aber dann eben auch die Frage stellen, okay, hast du einen Eindruck, der Patient, die Patientin braucht noch was? Sollten wir die Wickel ändern oder die, ja. Und das ist schön, weil wir merken, dass diese äußeren Anwendungen, auch wenn sie so einfach wirken, kann mittlerweile alles nachlesen, gibt eine wunderbare Webseite, pflegevademecum.de ist es, glaube ich, kostenlos, muss man sich nicht mal registrieren, da findet man die Anleitung für diese eigentlich ja aus der Volksmedizin stammenden Anwendung, haben wir doch enorme therapeutische Erfolge, sei es bei Schmerzen, dass wir weniger Analgetika brauchen und das auch richtig systematisch benutzen für Analgetika-Entwöhnungen, Opiatentwöhnungen zum Beispiel. Wir brauchen deutlich weniger Schlafmittel, dadurch, dass die Patientinnen und Patienten vielleicht abends eine Arum Lavendula Comp Herzsalbenauflage bekommen oder ein Lavendelwickel. Also da gibt es so viele Schätze, ja, die den medizinischen Alltag bereichern, und das schätze ich. Also insofern, deine Frage, was ist eigentlich anthroposophische Medizin? Für mich erstmal ein Plus, ein wertvolles Plus, gerade im therapeutischen, auch in ihrer Wirkung für die Teamkonstellation.
Schön, ja.
Ja, und dann kann man sich dem natürlich auch ganz anders nähern, der Frage, ne? Wo kommt sie her? Du hast schon gesagt, die wurde irgendwie hier gegründet. Und wenn man in die Medien schaut, dann wird mit anthroposophischer Medizin ja irgendwie Rudolf Steiner verknüpft und ist eine ganz zentrale Gründungs- oder Initiationsfigur, ganz klar. Mhm. Aber was hier stattgefunden hat, ist, dass eigentlich in der Zusammenarbeit zwischen Ita Wegmann, Rudolf Steiner und ganz vielen anderen Ärztinnen und Ärzten aus der Zeit, die, also in dieser Gruppe hat, glaube ich, ein unglaublicher Pioniergeist gelebt. Allein wenn man Ita Wegmann anschaut, unsere Klinikgründerin, ja, vor jetzt 100 fast 102 Jahren, als Frau in Europa Medizin zu studieren, eine Klinik zu gründen, dann noch eine Behinderteneinrichtung, noch eine Reha-Klinik und so. Also was die Frau an Pioniergeist hier in die Welt gebracht hat, dafür sind wir auch richtig stolz als Klinik. Aber diese Gruppe hat, so verstehe ich das, hat damals die anthroposophische Medizin initiiert mit der Frage, wie ist eine Medizin möglich, die ganzheitlich ist, und ganzheitlich zu dem Zeitpunkt war eben schon, dass man gesagt hat, das muss irgendwie das Körperliche berücksichtigen, das Seelische berücksichtigen, aber auch das Geistige im Sinne des Individuellen oder vielleicht würde man heute sagen Spirituellen, also das, was das ganz persönliche Innenleben ausmacht, das muss man irgendwie berücksichtigen. Und dann hat sich das als medizinisches System entwickelt und ist mittlerweile eben ein Medizinsystem, das in über 80 Ländern der Welt praktiziert wird, wo es Benchmarks for Training anerkannt von der WHO gibt, wo es Lehrstühle gibt, wo Forschung stattfindet und wo mich, wenn ich das jetzt als Medizinsystem anschaue, erstmal begeistert, dass es ein offenes System ist, das zwar irgendwann mal initiiert wurde von den Gründungspersönlichkeiten, aber sich seitdem eigentlich ständig weiterentwickelt, jetzt seit 100 Jahren. Und dann kann man sagen, okay, 100 Jahre ist eine lange Zeit, auf eine Biografie betrachtet. So alt werden wir vielleicht als Menschen, einige von uns. Aber 100 Jahre für ein Medizinsystem ist natürlich enorm jung. Das heißt, wir sind eigentlich in den Kinderschuhen, auch das zu evaluieren, was wir an Erfahrungen haben. Und ja, und das sind so Themen, die mich dann, also anthroposophische Medizin als medizinisches System ist noch sehr unerforscht, das kann man auch kritisch betrachten, muss man auch kritisch betrachten, da haben wir richtig Hausaufgaben noch zu machen, auch hier in der Klinik, dass wir das, was an 100 Jahren Erfahrung hier lebt, evaluieren. Da sind wir dran mit unserer Forschungsabteilung oder in den verschiedenen Lehrstühlen. Aber es ist irgendwie auch spannend, Medizin an so einem Punkt mitzuentwickeln und zu schauen, was will da noch entstehen. Ja. Also insofern anthroposophische Medizin ein ganzheitliches Konzept, das die körperliche Dimension reflektiert, wie wir sie im universitären Studium kennenlernen und studieren, wie wir sie, wo wir Profis sind, auch in der Diagnostik, dann auf die Ebene schaut, ja, wie ist die Vitalität der Patientinnen und Patienten? Ich glaube, Vitalität ist ein guter moderner Begriff. Jetzt im traditionell Chinesischen würde man vielleicht eher sagen, das Qi, oder in vielen alternativmedizinischen Konzepten ist es vielleicht die Energie. Aber wir merken, dass wir da ja riesen Fragen haben, gerade in der Medizin, wenn wir die ganze Covid-Situation anschauen und dann ganz viele Patienten haben, wo wir körperlich eigentlich kaum was finden und dann aber merken, haben wir eine enorme Kraftlosigkeit. Das ist eigentlich eine Frage der Vitalität. Also das ist die zweite Dimension, die die anthroposophische Medizin versucht zu berücksichtigen. Und dann die dritte, die ganze Frage der Seelischen, wo wir jetzt ja auch durch die Psychoonkologie und enorme Fortschritte gemacht haben in der universitären Medizin. Und dann die Frage eben der Individualität oder auch der Spiritualität in der Medizin, wo ja auch enorme Umbrüche stattgefunden haben in den letzten Jahren und weiter stattfinden. Die ganze Mindfulness-Bewegung, auch mit einer enorm guten Datenlage, hat ja diese Ebene unserer Patientinnen und Patienten enorm in den Fokus gebracht, ja, Fokus gerückt. Also in diesen vier Ebenen versucht die anthroposophische Medizin eben den Menschen zu erfassen. Das macht ihre Ganzheitlichkeit aus, dass ich mich immer frage, was liegt körperlich vor, wie ist die Lebenskräftesituation, was passiert gerade seelisch bei dir, wer bist du als Individualität? Und dann aber auch in der Therapie alle vier Ebenen zu adressieren. Und da bin ich eben dankbar, dass wir das mit der ganzen Fülle moderner Pharmazie machen können, dass wir aber auch pflanzliche Präparate zur Verfügung haben. Da sind ja einige auch über die anthroposophische Medizin heraus bekannt, wie die Misteltherapie zum Beispiel. Dass wir aber auch das ganze Spektrum an Musiktherapie, Kunsttherapie, ja, plastisches Gestalten oder Malen, dass wir Sprachtherapie haben, dass wir mit Bewegungstherapien haben. Also das, was da nochmal an therapeutischem Spektrum dazukommt, um die Menschen auch von der seelischen Seite aus abzuholen und in den therapeutischen Prozess zu involvieren. Ja, und dann eben die Frage, wo stehst du in deiner Biografie? Und das klingt vielleicht unter einem gewissen Aspekt nicht sehr modern, aber ich finde es total modern, dass wir mit Dingen arbeiten wie Meditation oder Achtsamkeitsübungen. Also die Frage, wie wecke ich eigentlich in unseren Patientinnen und Patienten ihre Autogenese, könnte man vielleicht sagen. Also das Gesundheitspotenzial, was durch innere Arbeit, durch Lebenseinstellung, durch Haltung in jedem Menschen auch drinsteckt. Auch in der Kompetenz mit der eigenen Krankheit oder schwierigen Situationen auszugehen. Also anthroposophische Medizin, ein Konzept, was eine Ganzheitlichkeit versucht, verschiedene Dinge integriert therapeutisch, um diesen ganzen Menschen gerecht zu werden. Und das jetzt vielleicht als letzter Gedanke, und dann gebe ich dir auch wieder das Wort. Was mich enorm begeistert, ist die Betonung des Entwicklungsgedankens in der Medizin. Also, dass wir als Menschen eigentlich ständig lernen, in Entwicklung sind, und dass Krankheit für die Selbstwirksamkeit in der Entwicklung eine Herausforderung darstellt, aber letztendlich auch dazu führt, dass wir andere werden. Und das, finde ich, macht Medizin spannend. Wenn man sich auf die anderen einlässt, wenn man sich auf seine Patientinnen und Patienten einlässt, dann ist man als Arzt oder Ärztin immer auch der Entwicklungsbegleiter irgendwie, um jemand zu werden, der im Idealfall in einer neuen Art und Weise gesund ist. Ja. Und diesen Entwicklungsaspekt konsequent auch zu adressieren, auch therapeutisch, ne, zu fragen, was ist dein nächster Schritt, bei dem ich dir helfen soll? Das finde ich interessant. Und insofern erstmal bereichernd für den medizinischen Alltag, dass ich neben meinen Endoskopen, meinem Propofol, meinen PPI eben auch mit Menschen über Meditation spreche oder ja, über Kunst.
Ja, richtig spannend, vor allem, weil ja oft diese Frage auftaucht, dieses Alternative, also dieses Entweder-Oder. Darf ich jetzt das machen oder mache ich das andere? Also das ist sowas, was mir oft begegnet von Menschen, die es nicht so kennen. Und deswegen finde ich das sehr interessant, wie du das jetzt, dieses Plus aufgemacht hast. Wobei es ja ein bisschen wie bei modernen Haushaltsgeräten ist. Es scheint ja nicht nur ein Plus die Qualität auszumachen, sondern Plus.
Aber ich meine, das muss man auch selbstkritisch sagen. Man muss sagen, so eine, die anthroposophische Medizin als Bewegung, das habe ich gesagt, die ist jung. Und ich glaube, wenn etwas jung ist und im Entstehen, dann kann man ein Selbstgefühl erstmal auch durch Abgrenzung entwickeln. In der kindlichen Entwicklung ganz genauso. Ne? Man spürt, wer man ist, dadurch, dass man erlebt, wer man nicht ist. Und so hat die Bewegung, glaube ich, auch eine Phase hinter sich, wo sie sich sehr stark mit sich selbst beschäftigt hat und wenig in Beziehung war zum Universitären, zu dem, was aktuelle Forschungsprozesse sind, da nicht im Austausch. Und dann gab es sicherlich eine ganze Zeit Menschen, die auch anthroposophische Medizin erstmal als Alternativmedizin gemacht hat. Aber so ist sie nicht konzipiert. Also wenn man in das Buch von Dieter Wickmann und Rudolf Steiner schaut, Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst, dann ist im ersten Kapitel der erste Gedanke ist, hey, ihr könnt nur anthroposophische Medizin machen, wenn ihr im herkömmlichen Sinne in eurer Zeit Ärztinnen und Ärzte sind. Also das ist quasi die DNA. Aber das wurde lange nicht gelebt. Das muss man selbstkritisch sagen. Und da haben wir auch in unserem Ruf ganz klar noch was aufzuarbeiten. Aber die Stärke liegt gerade in der Integrationsfähigkeit. Und ich halte überhaupt nichts von Schwarz-Weiß-Denken und von Dogmatismen, so ist es richtig oder nicht, sondern was mich als junger Mensch angesprochen hat, und das war scheinbar vor 100 Jahren auch schon so, das kann ich vielleicht geschichtlich erzählen, da waren 1924 eine Gruppe Medizinstudierender und junge Ärztinnen und Ärzte, die hatten die Frage nach, wie findet man, das ist ein sehr alter Begriff, aber das moralisch Liebevolle in der Medizin. Und das hat zu der Frage geführt, wie finde ich das Gute? Und als ich die Frage das erste Mal gehört habe, da habe ich gemerkt, das ist im Kern das, wofür ich Arzt bin. Ja, darum möchte ich mich kümmern. Ich möchte den Patientinnen und Patienten helfen, das Gute zu finden. Aber das Gute ist eben nicht das statistisch Richtige. Ja, dafür muss ich wissen, was alles richtig sein könnte in einer Situation. Und dann braucht es aber so ein dialogisches Moment, in dem der Patient oder die Patientin anwesend sein darf und in dem man gemeinsam entscheidet, was für diese Person in dieser individuellen Situation eigentlich gut ist. Gut ist kein Urteil, das von außen kommen kann. Gut ist ein Urteil, das aus den Patientinnen und Patienten kommen kann. Und das ist das Gegenteil von Dogmatismus, aber in jede Richtung, sondern da braucht es die Offenheit, in dem Moment das entstehen zu lassen, was den Werten, den Bedürfnissen, dem Leid, aber eben auch dem Individuellen des anderen entspricht. Und ja, als wenn meine Assistenzärztinnen und Assistenzärzte mich fragen, warum ich Arzt bin und woher ich auch meine Kraft nehme, dann ist es dieses Suchen nach dem Guten. Und das ist schon ein Kernmotiv, ja, dass es geht nicht um Wegmachen oder um Bekämpfen, sondern eigentlich den Patientinnen und Patienten helfen, dass es gut wird, wieder gut wird. Und dafür braucht es schon, er braucht viel Hörqualität eigentlich auf das, was werden will. Auch so ein Zukunftsmoment, das begeistert mich. Ja. Und deswegen integrativ, nicht alternativ, offen. Ja sagen zu allem, was hilfreich ist. Eigentlich Grundwerte der Medizin, die wir manchmal ein bisschen verlieren, wenn wir die Regulatorik so weit treiben, dass der Platz für den Patienten verschwindet, wie es ja nicht gemeint ist, aber wie es manchmal auch bequem ist und ja.
Wie es dann halt entsteht, ne?
Ja.
Was ich auch so raushöre, ist, es braucht ja zwei Seiten. Also das eine braucht ja wirklich auch diese Bereitschaft des Patienten, sich auch mit drauf einzulassen, also sich nicht sozusagen an der Klinikpforte abzugeben und sich dann hinterher bei Entlassung wieder abzuholen, sondern die Patienten müssen ja mitkommen auf diese Reise. Und das andere ist ja auch das Zutrauen, ne? Also ich finde es jetzt auch schön, wie du das mit der Kindheitsentwicklung sagst, wo man so Phasen durchläuft, Und wir alle durchlaufen ja Phasen, aber dass auch wir diesen Glauben haben, dass die Patienten das können, diese Ausrichtung auf das Gute und auf die Ressourcen. Und ich mag diesen Begriff, diesen Heilermut, also dieses Glauben, dass es auch gut werden kann und ich eben nicht nur das Bestmögliche ist, dass was verschwindet, sondern dass auch was Gutes dabei entstehen kann.
Also das resoniert als Thema natürlich total bei mir. Beides. Also wenn wir mit dem ersten anfangen, mit der Frage, behalten unsere Patientinnen und Patienten ihre Eigenverantwortung, wenn sie das Krankenhaus oder die Praxis betreten? Verantwortung, das habe ich irgendwann gelernt, ist ein aktiver Prozess, der Kraft braucht, der ja, also diese Proaktivität, das hat was mit Ich-Präsenz zu tun, mit ja, selbstwirksam. Das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn wir krank sind. Und es ist ja interessant, dass wir auch als Mitarbeiterinnen oder ein Großteil der Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen gerne ihre Eigenverantwortung auch ein Stück weit an der Schwelle abgeben, wenn sie durch die Tür kommen und froh sind, wenn andere Menschen für sie entscheiden. Finde ich auch nicht ganz zeitgemäß. Ich glaube, was es braucht im Umgang mit Patientinnen und Patienten, ist, dass wir ganz wach sind. Wo müssen wir oder wo dürfen wir die Patienten fordern? Und wo müssen wir sie auch entlasten? Weil auch der zweite Teil hat seine Berechtigung.
Natürlich.
Und das erlebe ich in der Sprechstunde auch, dass Menschen kommen und sagen, ja, und dann geht man ins Gespräch über Symptome, merkt, er hat das und das Krankheitsbild und dann gibt es ein Rezept, ein Medikament und fertig. Da gibt es keine Entwicklungsfragen oder da sollen einfach Probleme gelöst werden. Das hat auch seine Berechtigung. Und dann gehört es auch dazu, eine patientinnenorientierte Medizin zu machen, sich darauf einfach einzulassen. Und das darf auch manchmal total einfach sein. Und nicht jede Begegnung muss dann irgendwie schicksalshaft und biografieverändernd sein. Wichtig ist aber, dass wenn die Patienten andere Fragen haben, dass dafür Raum ist, also dass man dafür sensitiv ist. Und ich frage gern am Anfang, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann am Ende nochmal, haben Sie, was Sie brauchen für den nächsten Schritt? Oder gibt es noch etwas, was gesagt werden möchte? Also gerade in diesen kurzen, manchmal auch sehr, sehr einheitlich ablaufenden Konsultationen, die es natürlich gibt in der Medizin. Und meine Erfahrung ist, dass überraschend häufig dieser Raum dann nochmal genutzt wird, um doch noch ein Thema zu adressieren. Dann kommt jemand mit Gastritis und dann möchte am Ende doch noch über Arbeitsbelastung sprechen, obwohl das vorher war nur Bauchschmerzen-Thema. Ganz, ganz häufig bei jungen Erwachsenen. Und was ich aber auch erlebe, ist, dass oft Menschen auch woanders ihre Entwicklungseinbettung haben, sage ich mal, dass sie eigentlich gut sozial aufgehoben sind in einer Beziehung oder so und die wesentlichen Themen dann gar nicht mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen müssen. Was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, je chronischer Erkrankungen werden und je existenzieller die Menschen betroffen sind, desto häufiger sind Sinnfragen und Entwicklungsfragen eigentlich die primären Fragen und Symptomlinderung oder Symptomkontrolle sekundär. Und das muss auch stattfinden im Sinne von, wir machen ein gutes Handwerk und versorgen die Patienten auf der Ebene. Aber wofür sie uns dann brauchen, auch ganz im modernen Sinne einer Beziehungsmedizin, ist, dass wir bei solchen Fragen zur Verfügung stehen, die mitbewegen und in solchen, also es sind ja Fragen, die man, wofür es keine Antworten gibt im Sinne von ja oder nein oder das ist 2 und 2 ist 4, so ist das ja nicht, sondern das sind in der Regel Fragen, mit denen die Menschen leben. Und dass man dafür zur Verfügung steht, diesen Lebensabschnitt mit zu begleiten und solche Fragen auch, ja. Und das hat natürlich jetzt, und da kommen wir vielleicht zu deinem zweiten Thema, dass Therapie, das Medizin machen, das am Heil des anderen, an der Gesundheit, am guten Mitarbeiten, dass es auch Mut braucht. Ich glaube, und das ist vielleicht ein zusätzlicher Aspekt, der in der anthroposophischen Medizin sehr betont wird, es braucht individuelle Entwicklung bei uns Ärztinnen und Ärzte. Wir sind nicht in einem Beruf tätig, ist mein Verständnis, wo es rein um Wissen geht, sondern Es braucht all das Wissen, was uns zugänglich ist oder der Zugang zu diesem Wissen. Mittlerweile ist das ja mehr Wissensmanagement, dass ich wissen muss, wann greife ich auf welches Wissen wie zu. Das braucht es alles, aber das reicht nicht. Also es braucht wie noch einen Entwicklungsschritt, ich sag gern vom Mediziner zum Arzt oder von der Medizinerin zur Ärztin. Und das, was quasi diese Ärztin oder Arzt in meinem Verständnis mehr ist, das hat was mit dieser Fähigkeit zu tun, sich auf einen therapeutischen Prozess wirklich einzulassen. Und da gehören unglaublich viele innere Kompetenzen eigentlich dazu. Mut haben, eine Therapie. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Furosemid mitgespritzt habe und dann im Kopf hatte, die ganze Nebenwirkungsliste, die möglicherweise jetzt abgeht, Elektrolytverschiebung, kann ich eine Kaliumverschiebung, eine Natriumverschiebung, kann ich die überhaupt managen als Assistenz? Also da braucht es Mut in jeder Form von Therapie. Da braucht es auch manchmal den Willen, sich fürs Therapeutische noch zu engagieren, wenn der Patient oder die Patientin das gerade selber nicht aufbringen kann. In der Psychiatrie ein Riesenthema bei all den Fragen Suizidalität. Aber letztendlich haben wir natürlich enorm viele Entwicklungsfragen, auch was die eigene Kraftsituation angeht. Also woher nehme ich meine Kräfte? Wie schaffe ich eigentlich meinen Alltag? Wie gehe ich mit Belastung um? Das sind mehr die hygienischen Fragen für uns, aber es braucht ganz klar auch ein inneres Reifen zur ärztlichen Persönlichkeit irgendwie, ja.
Das war auch, damit nimmst du schon so ein bisschen meine nächste Frage auch vorweg. Es ist ja, also ich sage mal ganz platt, es ist ja schon ziemlich aufwendig, Arzt und Ärztin zu werden und auch die Weiterbildung und sich da auf dem Laufenden zu halten und so ist ja schon ein großes Feld. Und dann braucht es ja sozusagen noch diese rein praktisch fachlichen Dinge der anthroposophischen Medizin dazu, dieses Wissen, was gibt es da eigentlich? Und man macht ja auch unterschiedliche Anwendungen bei unterschiedlichen Menschen oder ordnet unterschiedliche Therapien an und auch innerhalb dieser Therapien vielleicht verschiedene Bereiche. Und dann ja noch diese Eigenentwicklung und diese innere Arbeit mit sich selber. Und das klingt ja schon auch nach einer ganz schönen Herausforderung, das alles unterzubringen.
Also das ist natürlich immer, wenn man was lernt, dann gibt es einfach oder eine neue Medizinrichtung, wenn man, egal was wir lernen, ob ich Notarzt werden will oder Gynäkologe oder Gastroenterologe, da gibt es einfach Dinge, die muss ich wissen, die muss ich können, die muss ich beherrschen. Und insofern ist das natürlich Arbeit. Aber wir machen das ja nicht wegen dem Arbeitsanteil, sondern weil das für uns wertvoll ist, weil es wertvoll ist, so arbeiten zu dürfen oder Menschen auf die eine Art oder andere Art und Weise helfen zu können. Und insofern erlebe ich solche Lernmöglichkeiten erstmal natürlich als Bereicherung. So würde ich das auch mit der anthroposophischen Medizin sehen. Da ist es sogar speziell, dass sie ja, dass sie doch nochmal Themen in die Medizin bringt, die nicht mehr selbstverständlich drin sind. Zum Beispiel die ganzen natürlichen Heilmittel, dass wir Heilpflanzen benutzen, dass wir in der anthroposophischen Medizin lernen, wie erkenne ich eigentlich bei einer Pflanze, die mir in der Natur begegnet, ob die sich als Heilpflanze eignet oder nicht. Das kann ich über eine App machen und ein Buch lesen. Ich kann mich aber auch in ihre Botanik, in ihre Morphologie, in ihren Lebenszyklus vertiefen und kann da auch dahin kommen. Und was ich damit andeuten möchte, ist, anthroposophische Medizin macht das Panorama der Medizin nochmal sehr, sehr viel weiter. Mhm. Ja. Und das ist auch etwas, was ich sehr schätze, mich für ganz viel interessieren zu dürfen, dass mich plötzlich eine Schlehe, der ich auf einem Spaziergang begegne, ganz anders anspricht, weil ich mich mit ihr mal als Heilmittel beschäftigt habe oder eine Schlüsselblume oder dass ich lerne, dass ein Maiglöckchen auch Enzyme und Substanzen enthält, die herzwirksam sind. Also dieser ganze Blick in die Natur ist natürlich eine unglaubliche Bereicherung, das schätze ich. Und wenn ich zusammenfassen möchte, was wir in unserer Akademie Allesheim, auch unseren Medizinstudierenden, Assistenzärztinnen und Fachärzten, was wir denen beibringen, wenn die anthroposophische Medizin lernen wollen, dann ist es im ersten Teil durch die Reflexion der vier Ebenen ganz schnell zum Wesentlichen zu kommen. Und zwar zu dem, was ist eigentlich das wesentliche Problem der Patientinnen und Patienten und das aber ja ganzheitlich, aber auch differenziert erfasst, also mehrdimensional. Und meine Erfahrung ist, wenn das eine Weile geübt wird, dann kommt man auch in den Patientinnen und Patientenkontakten schneller zum Wesentlichen. Also letztendlich ist es dann eher eine Zeit der Ersparnis, weil man sich vielleicht auch ganz viel erspart, was man sonst an Unwesentlichem miteinander bespricht, bevor man zur eigentlichen Frage kommt. Also insofern erlebe ich da eher eine Befähigung zu ja, wesentlichen oder wesentlichen Patientinnen-Arzt-Begegnungen. Und im zweiten Teil geht es dann darum, wie kann ich dafür die richtige Therapie gestalten. Und da ist es schon so, dass wir in der Regel mit Therapiekonzepten arbeiten, die nicht aus Einzelsubstanzen bestehen, sondern die, um die Menschen auch aus verschiedenen Ebenen zu adressieren, mehrere Präparate oder eben Kunsttherapie und sonst was beinhalten. Also da wird es eher komplexer.
Wobei, da hast du ja am Anfang auch was gesagt, was ich sehr schön finde und was da so ein bisschen den Bogen schließt, nämlich, dass ja eben bei euch auch die Pflegenden und die Therapeutinnen und Therapeuten auch aus den verschiedenen Bereichen ja nicht einfach nur irgendwas sind, was man bucht und die dann halt irgendwelche Leistungen erbringen, sondern die sind ja Teil des Prozesses, wenn ich dich richtig verstehe. Das bedeutet, ich muss als Arzt vielleicht auch nicht das alles im weitesten Detail kennen, sondern kann die ja dann auch fragen, was sie empfehlen oder was sie wahrnehmen und auf den Wissensschatz und den Erfahrungsschatz dieser Menschen auch zugreifen.
Unbedingt, ich würde sogar sagen, also die Medizin im Team, das ist zentrales Element. Es ist ja eine Illusion, dass heutzutage überhaupt irgendein Arzt oder eine Ärztin irgendjemand alleine gesund machen könnte. Das ist ja gesund werden müssen die Patienten sowieso selber, aber dass man das alleine quasi begleitet, ist ja wahrscheinlich an den wenigsten Orten der Welt noch so. Und das ist natürlich eine enorme Qualität, dann als Team zu arbeiten, aber nicht banal. Also wir sind gerade angefragt von einer Initiative aus Zürich, ob wir einen Kurs entwickeln, um Menschen, also Therapeutinnen und Therapeuten, Ärztinnen, Ärzte und Pflegenden im Spital Teamwork beizubringen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man Termine gut bucht und dann sich gut im Kalender koordiniert, dass der Patient bei allen einmal war, sondern die Frage, hat man einen gemeinsamen Heilbedarf formuliert? Das ist auch ein wahrscheinlich eher ungewöhnlicher Begriff für die heutige Zeit, aber was braucht der Patient, um gesund zu werden? Und wenn man sich da im Bild abstimmt, also wenn dann ein gemeinsames Verständnis vorliegt, dann kann jede Disziplin kann daran anknüpfen und kann quasi ihren Teil dazu beitragen. Und das finde ich was sehr Modernes, dass man quasi ein gemeinsames Bild, man würde in einem Unternehmen einen gemeinsamen Purpose definieren und alle zahlen auf diesen Purpose ein. Und so machen wir das mit unseren Patientinnen und Patienten. Es gibt quasi eine gemeinsame Heilbedarfsformulierung. Ich habe da gerade keinen besseren Begriff. Das wird auch im Computer dokumentiert. Ja, das ist etwas, was reflektiert wird im Rahmen des Aufnahmeprozesses für alle ersichtlich. Und dann kann jeder aus seiner Perspektive dazu beitragen. Und dann gibt es zweimal die Woche irgendwie einen Austausch, wo man sich abstimmt, wie läuft's? Merkt man, dass beim Patienten das passiert, was eigentlich erwartet ist? Werden die Schmerzen besser oder wird die Fatigue besser oder was auch immer? Und dann kann man Anpassungen vornehmen. Aber das ist ein Teamwork mit einem gemeinsamen Zielbild eigentlich. Und das erlebe ich als etwas sehr, sehr Wertvolles. Braucht aber eine gemeinsame Sprache. Ja, und
das und auch den Raum, sich überhaupt auszutauschen. Ne? Also eigentlich, ich sag mal, selbst ganz platt in der ganz banalen Hausarztpraxissituation, wenn man jemanden zur Physio schickt, dann weiß man ja oft eigentlich gar nicht genau, was derjenige dann tut. Aber eigentlich geht es ja um ein Ziel, wo man der Therapeut zwar nicht im Haus ist, aber man ja eigentlich was Gemeinsames möchte oder auch ein Bild hat, ist der jetzt mehr aktiv, mehr passiv, was soll der jetzt tun? Und so kommt mir das, so wirkt mir das nur eben in einem deutlich breiteren Sinn. Ne?
Ja, also klassischerweise ist da die Diagnose das verbindende Element. Und trotzdem gibt es ja, um mit einer Diagnose umzugehen, auch in der Medizin ganz unterschiedliche Strategien. Ja, auch medikamentös in der Regel nicht nur eine Option, um ein medizinisches Problem zu lösen. Und dann zu sagen, okay, man hat eine gemeinsame Behandlungsstrategie. Darum geht es mir eigentlich, dass man die miteinander festlegt.
Genau.
Das braucht Begegnungsräume. Da kann ich auch ganz klar sagen, da können wir in der Klinik immer noch besser werden. Es ist so einfach, aneinander vorbeizuleben. Aber es ist zumindest mal vom Grundverständnis auch, wie man zu dieser therapeutischen Strategie kommt. Da gibt es eine gemeinsame Sprache und das erlebe ich als wertvoll. Ja.
Toll. Ich danke dir für diesen ersten Einblick, Philipp. Wir haben uns ja verabredet für so eine kleine Kurzserie, um da auch nochmal in andere Bereiche und eben gerade auch so diese kritischeren Bereiche vielleicht auch nochmal einzutauchen, da so hinzugucken. Ich danke dir da sehr für deine Bereitschaft und eben, dass du uns allen auch die Möglichkeit gibst, da reinzugucken, uns damit näher zu beschäftigen. Magst du uns vielleicht zum Schluss noch was mitgeben, wo, wenn ich jetzt so ein bisschen neugierig geworden bin und mich so informieren möchte und jetzt aber vielleicht noch nicht gleich sage, boah, ich fange die Ausbildung an, wo würdest du empfehlen, eben auch mit guten Informationen? Also es ist ja wie überall im Internet, Informationen gibt es ja viele, aber wo habe ich was, wo ein valider Wert dahinter steckt? Wo könnte ich denn da gucken?
Also ganz klar, die Homepage der Gesellschaft anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, die gibt ein paar Informationen über die Geschichte, über die Gründerpersönlichkeiten, über die Konzepte der anthroposophischen Medizin. Sehr empfehlen kann ich auch das Portal Anthromedics. Das ist auch deutsch- und englischsprachig verfügbar, zumindest was die Grundlagentexte angeht. Möchte aber unbedingt auch empfehlen, irgendwo anthroposophische Medizin mal praktisch zu erleben. Dafür eignen sich Einführungsseminare, wie es in Filderstadt oder hier bei uns in Alesheim oder in Berlin gibt, oder Hospitationen bei anthroposophischen Kolleginnen oder Kollegen, auch in den Kliniken. Weil ich schon den Eindruck habe, dass es eine Komponente gibt, da geht es so stark ums Wie und nicht nur ums Wissen. Und das ist doch deutlich besser in der konkreten, ja, in der konkreten Anwendung zu erleben. Also Mut machen, Menschen zu treffen, die sich mit sowas beschäftigen. Ja. Das Leben von Mensch zu Mensch. Ja.
Ja. Ja, das ist schön. Das ist eine, ja, eine schöne Zusammenfassung. Ich danke dir sehr, Philipp.
Danke auch für deine Fragen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.